Oh, endlich habe ich es wieder mal geschafft, aufs Fahrrad zu gehen. Echt cool, in der Natur unterwegs zu sein. Naja, wo sind denn die Bäume eigentlich? Habe ich mich irgendwie verfahren? Ziemlich eng hier, in der Natur habe ich mehr Platz. Aber es macht richtig Spaß, mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs zu sein. Einfach Kopf abschalten. Und einfach mal genießen, was man wieder alles gerade in der Natur erlebt, wie es blüht. Und ja, es gibt Schöneres. Ich bin ganz gerne auf dem Fahrrad unterwegs. Aber dann merke ich, hinten, irgendwas ist anders. Irgendwas ist nicht mehr normal. Und ich merke, irgendwie wird es immer weicher. Und auf einmal halte ich an und merke, Mensch, da ist ja ein Reifen, aber der hat viel zu wenig Luft. Da steckt was drin. Ein Plattfuß. Oh nein, das brauche ich aber jetzt echt nicht. Jetzt habe ich mich so auf die Fahrradtour gefreut und jetzt geht die Luft raus und ich kann nicht mehr weiterfahren. So schade. So blöd, irgendwas stimmt nicht. Und dann muss ich gucken, da irgendwo steckt was. Eine Reißnagel, so klein, aber sie hat doch so eine große Wirkung, dass sie alle Luft, die in diesem Schlauch war, rausgelassen hat und ich nicht mehr weiterfahren kann. Geht es nicht ähnlich in unserem Leben als Christen auch? Wir sind unterwegs, fahren freudig auf unserem Glaubensrad und genießen, was Gott uns schenkt, wie er uns beschenkt, wie es uns gut geht. Und dann auf einmal irgendwie kommt so eine kleine Nadel, vielleicht sogar unbemerkt. Wir merken das gar nicht, dass wir ein ganz, ganz kleines Löchlein im Reifen haben. Und so langsam, nach und nach, geht die Luft raus und wir merken es vielleicht erst nach Wochen oder Monaten. Aber auf einmal ist es so, dass die Luft draußen ist. Wir sind begeistert an der Seite von Jesus, wir sind leidenschaftlich, wir sind mit ihm unterwegs, aber auf einmal merken wir, Mensch, jetzt ist es nicht mehr so, wie es sein sollte. Der Reifen ist platt, da fällt Luft. Und was dann? Kann es auch so sein, dass wir in unserem Glauben manchmal die Luft verlieren. Auf einmal gibt es Dinge in unserem Leben, vielleicht Fragen, die unbeantwortet sind. Vielleicht ganz einschneidende Erlebnisse durch Krankheit, Unfall. Nicht immer geht's gleich mit dem Reifen. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich so richtig auf einen scharfen Stein gefahren bin. Dann ist da seitlich der halbe Reif aufgerissen und ein Riesenloch, da bringt das Flicken auch nichts mehr. Dann ist mit einem Schlag die Luft draußen, so Ereignisse in unserem Leben, die einfach so schnell kommen. Aber es gibt andere Dinge, die kenne ich auch im Leben, wo eben so wie eine kleine Nadel, vielleicht eine kleine Scherbe, irgendetwas hat es geschafft, ein Löchlein zu machen und dann geht die Luft so nach und nach raus. Der Grund dafür, dass es nicht mehr rund läuft in unserem Leben, auf der Fahrradtour oder eben auch im Glaubensleben, sind ganz oft auch Zweifel. Zweifel, ungelöste Fragen, die auftauchen, die da sind, wo wir nicht klarkommen damit. Und ich möchte diese Zweifel wie mit diesem Reißnagel vergleichen. So ein Reißnagel kann ein Zweifel sein in deinem Leben. Vielleicht macht er nur ein ganz kleines Löchlein rein. Du merkst am Anfang noch gar nichts. Es fährt sich genauso gleich. Ab und zu kommt dir die Frage durch den Kopf. Kann sein, dass du an Gottes Liebe zweifelst oder kannst Gott wirklich noch gut mit mir meinen? Wenn es denn gut meint, dann würde doch nicht das oder jenes zulassen, dass du durch die Prüfung fall oder jenes. Und so können es Fragen sein. Ich hatte auch so einen Zweifel in meinem Gottesbild. wo ich immer gezweifelt habe, dass Gott so ein liebender Vater ist, sondern eher, dass Gott so ein Polizeigott ist. Kennt ihr das? So im Straßenverkehr, gut, ich will nicht animieren zum zu schnell fahren, aber der Preisunterschied in der Schweiz und Deutschland ist schon spürbar. Aber immer wenn du so wie zu schnell gefahren bist oder eine durchgezogene Linie überfahren hast und es der Polizist gesehen hat, hier, Buße, bezahlen. Und ich habe das auf den Glauben übertragen und gedacht, Gott ist so ein Polizist. Und immer wenn bei mir ein Arbeitsunfall geschah, als Schreiner ist es ein paar Mal vorgekommen, habe ich gedacht, so, Strafe. Gott ist mit dir nicht zufrieden, Dave. Du hast zu wenig Bibel gelesen, du hast dich zu wenig angestrengt. Irgendwas will Gott dir jetzt sagen, er bestraft dich. Und ich habe gezweifelt, ist das der Gott, den ich haben möchte? Ist das der Gott, ist er wirklich so? Und dann habe ich gemerkt und bin dem eben auf den Grund gegangen. Ich bin im Bild gesprochen nicht weitergefahren, könnte man ja auch tun mit platten Reifen, macht man nur noch viel mehr kaputt. Ich bin abgestiegen und habe geguckt, hey, ich habe Zweifel, dass es ein liebender Gott ist, vielmehr ist für mich ein strafender Gott. Und dann habe ich aber in der Bibel geforscht und bin auf eine Stelle im Jesaja 53 gestoßen, was heißt, ja, ist Gott dann nicht ein gerechter Gott? Bestraft dann Gott einfach per se nicht? Natürlich, er ist ein gerechter Gott. Er bestraft Sünde ganz konsequent. Aber ich habe gemerkt, dieser Gott bestraft nicht mich, sondern die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus. Auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Bis ich das kapiert habe, da habe ich gemerkt, und diese Zweifel sind bis heute weg. Also mein Gottesbild, dass ich einen liebenden Vater habe, der mich nicht straft, das wurde im richtigen, guten Sinn korrigiert. Diese Nadel, die habe ich aus meinem Fahrrad weggetan, wieder aufgepumpt durch die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit, und dann ging es weiter. Und seit heute habe ich nie mehr die Befürchtung, wenn ich einen Unfall mache oder was auch immer, das ist eine Strafe von Gott. Ich weiß, Gott hat seinen Sohn bestraft. Er bestraft mich nicht für Dinge, die ich nicht gut mache in diesem Leben, sondern er ist ein gnädiger, barmherziger Gott. Und so kann es sein, dass wir Zweifel haben, dass wir geistlich gesehen auf einmal einen Blattfuß haben. Die Zweifel, die klopfen ja nicht an und sagen, Dave, ich klopfe da mal an, Zweifel, und sagt, was willst du hier? Hey, ich bin ein Zweifel, ich möchte zu dir kommen. Ah, nee, dich brauche ich nicht. Nein, die fragen nicht, die kommen einfach. Zumindest bei mir, vielleicht sind sie bei euch höflicher. Aber die Zweifel kommen einfach, Zweifel eben, ob Gott gut ist, ob es gut mit mir meint, ob er freundlich ist. Die sind einfach da und vielleicht wurde dir gesagt, ein guter Christ, der zweifelt nicht. Jetzt habe ich aber Zweifel. Jetzt bin ich aber kein guter Christ mehr. Ich habe Angst. Was mache ich jetzt? Ich will mit niemandem darüber sprechen. Ich fühle mich schwach, vielleicht sogar schuldig. Und möchte jetzt zu diesem Thomas kommen, von dem die Textstelle auch angegeben ist, im Johannes 20. Ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm irgendwie ähnlich war. Ich glaube, wir haben hier mit auf der Folie Johannes 20, 24 bis 27. Was heißt, Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, der auch der Ungläubige oder der Zweifler genannt wird, in meinen Augen zu völligem Unrecht. Wir haben nicht viele Hinweise von ihm in der Bibel. Die Evangelien, die zählen ihn nur als Namen auf, aber Johannes gibt uns so ein paar Einblicke in sein Leben. Und da lesen wir zum Beispiel im Johannes 11, 16, dass er ein leidenschaftlicher Nachfolger ist, der sich hingibt. Die Situation war diese, Jesus hat den Lazarus vom Tod auferweckt und dann wollten sie Jesus steinigen. Jesus ist entwichen, weg von Judäa. Und ein paar Tage später kommt Jesus auf die glorreiche Idee und sagt, komm, lass uns wieder nach Judäa gehen. Und jetzt kann man menschlich gesehen sagen, du Jesus, also ist eine Schraube locker, weil da wollten sie dich gerade erst töten. Und jetzt willst du wieder dahin gehen, zurück. Und was macht jetzt der Thomas? Kommt, lasst uns doch mit ihm gehen und mit ihm in Judäa sterben. Der ist so Feuer und Flamme und sagt, hey, wir gehen einfach mit, Jesus. Egal, ob wenn es dir das Leben kostet und uns vielleicht auch, weil wir dir nachfolgen, dann ist es halt so. Aber er geht hier mit Jesus. Und dann später, Johannes 14, die ersten Verse, erzählt Jesus ihnen, ja, wisst ihr, ich gehe jetzt dann zum Vater und werde Wohnungen vorbereiten und so weiter. Und dann werdet ihr zu mir kommen. Komplexe Dinge, die die Jünger wahrscheinlich alle nicht verstanden haben. Und dann lesen wir vom Thomas, dass der so ehrlich war, und Jesus widerspricht und sagt, Herr, Jesus sagt, ihr wisst, wo ich hingehe und ihr werdet dann auch zu mir kommen. Und dann sagte Thomas, hey Jesus, nein, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir kennen den Weg nicht. Er ist ehrlich und nennt das Unverständnis, das er hat, beim Namen und spricht es aus, wahrscheinlich im Namen aller Jünger. Und dann sagt Jesus, dieser bekannte Vers, zum Thomas auf diese Frage von ihm hin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und gibt ihm hier die Antwort und sagt, schau mal, ich bin der Weg, ich zeichne einen Weg und dieser Weg ist die Wahrheit. Und wenn du jetzt auf diesem Weg nachfolgst, dann wirst du einmal bei mir sein in der ewigen Herrlichkeit. Praktiziere das in deinem Leben, in deinem Alltag. So, und wir merken schon etwas, der Thomas, er ist nicht einfach nur ein Ungläubiger, ein Zweifler, er ist ein leidenschaftlicher, aufrichtiger, ehrlicher Mann. Und hier haben wir von dieser Geschichte gelesen, wie er an diesem Auferstehungssonntag, an diesem Abend nicht dabei war. Wir wissen nicht warum, die Bibel nennt keine Gründe, wir können nicht spekulieren, weshalb nicht. War er lieber auf einer Party oder keine Ahnung. Er war einfach nicht dabei, aber aus seiner Reaktion können wir ein bisschen schließen, dass er doch gern dabei gewesen wäre und aus irgendwelchen Gründen verhindert war. Aber dann, 8 Tage später, Thomas ist mit dabei. Inzwischen sagen die Jünger natürlich, ja, wir haben Jesus gesehen, den Auferstandenen. Und der Thomas sagt, ja, ihr könnt schon reden, aber das glaube ich euch nicht. Nebenbei ist der Thomas nicht der Einzige, der zweifelt. Nachdem Maria, Magdala und die anderen Frauen am Sonntagmorgen, am Auferstehungsmorgen, das leere Grab finden, gehen sie zu den Jüngern, erzählen es, und die Jünger sagen, dummes Geschwätz. Keiner glaubt, alle zweifeln. Der Petrus springt noch zum Grab und guckt sich das an, tatsächlich, Jesus ist weg, nur noch die Tücher da. Dann die zwei Jünger nach Emmaus unterwegs, Jesus begegnet ihnen, hey, Jesus lebt, sie gehen zurück nach Jerusalem, erzählen es. Keiner glaubt. Der Thomas ist vielleicht der Letzte, wo seine Zweifel zum Vorschein kommen, aber es haben alle gezweifelt. Alle. Er braucht einen Beweis, damit seine Zweifel verschwinden. Hier geht es ja um eine ganz wichtige Sache. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und das musste er klarstellen, das musste er wissen. Er musste hier tiefer graben, er wollte das wissen, er musste diese Sache auf den Grund gehen. Und in dieser Hinsicht, wenn man Zweifel aus der Perspektive anschaut, dass sie uns eben vielleicht mal unerwünschterweise zum Stillstand bringen, dass wir anhalten müssen, absteigen müssen und uns jetzt mal anschauen müssen, was ist das eigentlich, was mir die Luft nimmt im Glauben? Ist das ein Zweifel? Sind das ungeklärte Fragen? Aber wenn wir das tun, innehalten und schauen, wo kommt das Loch her? Was ist nicht mehr dicht? Und uns auf die Suche nach Wahrheit machen in dieser Frage und das auch reparieren, dann kann es wieder weitergehen. Und in dieser Hinsicht ist uns Thomas ein Vorbild, dass er nicht einfach sagt, ah, ist doch nicht so schlimm, ich glaube, es hat so halbwegs. Nein, er wollte ganz sicher sein und hat gesagt, ich muss eine Begegnung mit Jesus haben. Und 8 Tage später, am wieder am Sonntagabend ist er mit dabei und er bekommt diese Begegnung. Keiner von den Jüngern musste Jesus aufklären und sagen, hey, da ist noch ein Jünger, der Thomas, der glaubt noch nicht, dass du lebst. Wer weiß es denn mal? Jesus macht einen Friedensgruß und dann wendet er sich ganz direkt dem Thomas zu. Und fast wortwörtlich sagt er dem, was er verlangt hat. Er muss seine Hände in seine Wunden legen und Jesus sagt genau das. Komm her, reiche deine Hand, leg sie in meine Wunden und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich glaube, dass Zweifel im Leben eines Christen nicht nur schlecht sind. Es gibt ganz unterschiedliche Zweifel. Ich möchte euch nicht alle Zweifel schönreden. Es gibt Zweifel, die sind unberechtigt. Und es ist gut, wenn wir manchmal unsere Zweifel anzweifeln. Aber manchmal können wir einfach nichts dafür, dass Zweifel da sind in meinem Leben. So wie ich einen Plattfuß habe, ich fahre ja nicht extra durch einen Scherbenhaufen mit dem Fahrrad, in der Hoffnung, dass ich irgendeiner erwische und mir ein Loch reinmacht. So sind wir auch im Glauben nicht unterwegs, dass wir möglichst viele Zweifel uns holen und Löcher im Glauben, sondern wir möchten ja unterwegs sein, begeistert. Das Entscheidende ist, wie du mit Zweifel umgehst. Weil ich weiß, jeder von uns hat Zweifel, auch ich. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und da möchte ich anhand von Thomas zeigen, wie er damit umgegangen ist. Aber davor noch ein Negativbeispiel. Wir können jetzt im Bild gesprochen das schönreden und sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Bisschen Luft ist noch drin, ich fahre weiter. Und mach damit aber den Felgen kaputt. Und so kann, wenn wir im Glauben Zweifel nicht angehen, kann es in unserem Glaubensleben dazu führen, dass wir innerlich ausgehöhlt werden. Dass es weiter frisst und auf einmal ist wieder das Äußere noch da. Von weitem sieht man vielleicht gar nicht, dass das hohl ist, aber es ist ausgehöhlt. Da ist keine Festigkeit mehr da. Das Fundament ist weg. Deshalb ist es wichtig, dass wir Zweifel nicht ignorieren. Und das hat der Judas Iskariot eigentlich gemacht. Er hat Jesus verraten. Und dann hat er aber daran gezweifelt. War das die richtige Entscheidung? Und dann wollte er das wie rückgängig machen. Er hat das Geld zurückgebracht. Und gesagt, hey, hier habt ihr das Geld wieder, ich will das nicht. Er hat sich isoliert, er ist mit seinen Zweifeln allein geblieben und das hat ihn so in diese große Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung geführt, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich das Leben zu nehmen. Wenn wir Zweifel nicht angehen und zu einem Plattfuß führt in unserem geistlichen Leben, dann lässt auch die Begeisterung nach. So wie es beim richtigen Fahrradfahren ist, macht keinen Spaß mehr, mit meinem Plattfuß zu fahren. Und so auch in unserem Glaubensleben nicht. Du kannst das tollste, beste Fahrrad haben, wenn du einen Plattfuß hast, macht es einfach keinen Spaß. Und deshalb, wenn du merkst, in deinem Leben gibt es gerade Baustellen, es macht gerade keinen Spaß, der Glaube an Gott, dann prüf mal, steig mal ab und halt inne und guck mal, gibt es da bei mir solche Nadeln? Gibt es Nägel drin, die mir eben die Luft nehmen, die Freude, die Begeisterung, die Leidenschaft im Glauben. Ich möchte drei Punkte hervorheben, die der Thomas gegangen ist, die uns auch heute helfen im Umgang damit. Das sind diese Punkte. Das erste, sei ehrlich. Der Thomas, der hat sich nicht geschämt, im Kreis der Jünger zuzugeben, dass er das nicht glauben kann. Oftmals verstecken wir die Zweifel und denken, oh, wenn das jemand erfährt, was ich da gerade für Zweifel habe. Nein, sei ehrlich. Steh dazu, sei offen, dass du etwas nicht glauben kannst, dass Gott ein Gott der Liebe ist oder was es auch bei dir sein mag. Das Zweite, er ist in der Gemeinschaft geblieben, in Kontakt mit Jüngern. Er ist geblieben und hat 8 Tage gewartet und nicht einfach gesagt, so, ich muss heute noch eine Antwort haben, sonst hänge ich meinen Glauben an den Nagel. Er hat 8 Tage gewartet, Judas hätte nur 3 Tage warten müssen. Aber der Thomas wartet 8 Tage lang und erfährt dann, wie er die Antwort bekommt. Er stellt seine Fragen Jesus, er verlangt eigentlich eine Begegnung mit ihm und bekommt diese Beweise. Ich glaube heute, dass wenn du diese Fragen aufrichtig dem Herrn stellst, deine Zweifel, dass du durch sein Wort, das die Wahrheit ist, Antworten auf deine Fragen bekommst. Gott lädt uns ein, unsere Zweifel nicht zu verstecken, sondern sie anzuschauen, auszusprechen und zu Jesus zu kommen. Der letzte Punkt, wie Jesus mit Zweifel umgeht, im Beispiel von Thomas merken wir, er hat Verständnis. Er sagt nicht, aber Thomas, Jetzt sind wir doch 3 Jahre zusammen gewesen und du hast es nicht kapiert. Ich habe euch doch mehrmals erklärt, dass ich sterben muss, begraben werden muss und wieder auferstehe. Es gibt keine Kritik, nichts. Und das ist nochmal eine Grund- und Bestätigung, dass du mit deinen Zweifeln dich an Jesus wendest. Vielleicht merkst du gerade, dein Reifen ist leer. Du bist stehen geblieben, dann nimm heute diese Einladung von Jesus an. Gott will dich wieder in Bewegung setzen. Er will dir helfen, deine Zweifel, deine Nägel zu reparieren durch sein Wort, die Wahrheit, durch das Gebet, durch die Gemeinschaft. Er möchte dich wieder in Gang bringen, er möchte das entfernen und dich wieder quasi aufpumpen, dass du wieder begeistert mit Freude auf dem Weg mit ihm unterwegs bist. Und das wünsche ich uns durch diese Zeit der Konferenz, aber darüber hinaus, dass wir wieder ganz neu begeistert mit Jesus unterwegs sind. Der Zweifel muss nicht das letzte Wort haben. Wenn du diese Schritte gehst, die der Thomas gegangen ist, dann darfst du auch erleben, wie du erlebst, dass Zweifel aus dem Weg geräumt werden und du wieder neu mit neu entfachtem Glauben, mit Luft im Reifen unterwegs sein darfst. Und das wünsche ich uns. Amen.